Ja, vielen Dank. Was für eine fantastische Ehre. Auch vielen Dank für deine kleine Anmoderation. Ich habe mich tatsächlich sehr über die Einladung gefreut und glaube auch, dass Gott heute zu uns als Kirche sprechen will. Und vielleicht zu Beginn starte ich mit so einem kleinen Informationshagel zu meiner eigenen Person, sodass alle hier im Saal eine Vorstellung haben, wer quatscht da eigentlich zu wem. Ne? Ich heiße Stefan Helm. Bin 33 Jahre alt und seit 7 Jahren mit meiner wunderbaren Frau Anastasia verheiratet. Ich bin Vater einer hübschen Tochter, die gerade erst 3,5 Wochen alt ist. Danke. Ich zeige euch nachher auch gerne noch ein Bild, einfach weil ich ein stolzer Papa bin und das jedem zeigen muss. Beruflich bin ich Grundschullehrer und an einer christlichen Privatschule angestellt, dort in Bremen. Seit 2016 gehe ich in die Christusgemeinde in Kloppenburg und dort bin ich im Predigtdienst, im Lobpreisdienst, im Gebetsdienst, leite den Alpha-Kurs 2-mal im Jahr an und diene überall da, wo sich irgendwie eine Gelegenheit ergibt. Das sollte zunächst zu mir reichen, denn die meisten von euch kennen mich ja ohnehin. Schließlich war ich für 8 Jahre Teil dieser Gemeinde. Und ich habe nochmal ganz genau nachgeschaut, vor fast exakt 9 Jahren, nämlich am 13.12.2015, wurde ich aus dieser Gemeinde ganz herzlich verabschiedet, von euch gesegnet und ermutigt. Und von diesem Abschiedsgottesdienst habe ich noch eine 18-minütige Sprachaufnahme, die ich unter der Woche nochmal abgespielt habe und die mich wieder zutiefst berührt hat. Und manche Gesichter, die dort damals Ermutigendes zu mir gesagt haben, sitzen auch heute immer noch hier. Wie cool ist das denn? Ich habe dieser Gemeinde also sehr viel zu verdanken und schon allein deshalb stellt dieser Sonntag für mich irgendwie eine besondere Ehre dar. Ich fragte Joe im Vorfeld, sag mal, wie viel Zeit darf ich eigentlich einplanen? Und er hat mir diesbezüglich wirklich alle Freiheit der Welt gegeben. Einer guten Predigt hört ihr sogar bis zu 1 Stunde zu, sagte er. Da müsste ich also nach 5 Minuten von der Bühne gehen, wenn es danach geht. Nee, wir schauen mal, worauf es hinausläuft. Ich denke, so mehr als 35 Minuten will ich euch eigentlich nicht zumuten, aber manche Sachen kann man nun mal nicht perfekt timen, würde ich sagen. Wir machen von der Arbeit jedes Jahr so einen kleinen Firmenlauf mit und der Firmenlauf führt am Osterdeich und danach ins Weserstadion selber rein und die Strecke beträgt 5,3 Kilometer. Und jedes Jahr nehme ich mir vor, diese 5,3 Kilometer in 30 Minuten zu laufen und am Ende wären es dann doch 45 und deswegen müsst ihr diese akademische Viertelstunde auch heute für mich einplanen, okay? Was keinem von uns entgangen ist, wir befinden uns mitten in der Adventszeit. Ihr habt dieses Gebäude wunderschön geschmückt und wie jedes Jahr feiern wir als Christen traditionell die Geburt unseres wunderbaren Retters, der die Herrlichkeit des Himmels verließ, um ein Mensch zu werden, so wie du und ich. Die Geburt Jesu in einer Krippe in Bethlehem rückt damit wieder so in den Fokus jeder sonntäglichen Predigt. Und ich selbst bin ja ein bekennender Fan der Weihnachtsgeschichte, auch wenn ich sie 1234 Mal gehört habe. Für mich wird sie nicht langweilig, geht es jemandem auch so? Ich glaube wirklich, dass man immer wieder neue Aspekte der Weihnachtsgeschichte beleuchten kann, um darin Ermutigendes zu entdecken. Und genau das ist auch meine Absicht mit der heutigen Predigt. Ich möchte mit dir aus einem eher untypischen Blickwinkel auf dieses einzigartige Baby in Bethlehem schauen und bei dieser Betrachtung ermutigende Gedanken für uns entdecken. Und bevor ich inhaltlich einschlage, möchte ich nochmal mit uns beten. Lieber Jesus, ich danke dir für diesen wunderbaren Sonntag. Und so wie Joe gesagt hat, du bist jetzt mitten hier unter uns. Und das ist ein wunderschöner Gedanke. Und was für ein Privileg, dass der Schöpfer dieser ganzen Welt jetzt gerade hier anwesend ist. Der Allmächtige, der Allwissende, der allgegenwärtige Gott kommt zu uns hier in diese Gemeinde und hört uns zu, berührt unser Herz, freut sich über die Anbetung und es ist einfach ein wunderschöner Gedanke. Heiliger Geist, ich bete, dass du heute durch mich sprichst, dass die Botschaft, die ich predige, wirklich ins Herz von vielen Menschen fällt und dort reiche Frucht bringt. Und ich wünsche mir so sehr, Jesus, dass du am Ende meiner Predigt deine Unterschrift unter diese Predigt setzt, damit ich nicht in meinem Namen, sondern in deinem Namen predige. Amen. Den ersten Halt auf unserer Entdeckungsreise machen wir im Galaterbrief, in welchem der Apostel Paulus Folgendes schrieb in Galater 4, Vers 4. Als sich aber die Zeit erfüllt hatte, sandte Gott seinen Sohn, zur Welt gebracht, von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Andere Übersetzungen wählen an dieser Stelle Formulierungen wie: Als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn. Oder: Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Und wenn man es wörtlich übersetzt, dann heißt es: Als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Die Geburt Jesu markiert also aus der Perspektive des Himmels eine Zeitenwende. Mit ihm wird ein Zeitalter abgeschlossen, sodass etwas Neues, etwas viel Schöneres beginnen kann. Und wir alle kennen solche kleinen Zeitenwenden auch in unserem Leben. So werden die meisten von euch bereits ihre Schulzeit, eine Ausbildung oder ein Studium erfolgreich beendet haben. Und der Einstieg in die Berufswelt war so ein klassischer Neuanfang. Oder mit der Hochzeit begann ein wunderschönes Leben zu zweit und das Leben als Single endete. Es läutete etwas ganz Neues ein. Und sobald dann das erste Kind auf die Welt kommt, verändert sich doch wieder alles. Das ist der Lauf des Lebens und diesbezüglich spreche ich ja jetzt ganz aus neu gewonnener Erfahrung. Nach 7 wunderbaren Ehejahren kam unsere erste Tochter Emily Joy zur Welt und entschied von Minute 1 an, dass sich unsere Welt ab jetzt nur noch um sie drehen darf. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Simon hat ein Bild von ihr. Dankeschön. Ist sie nicht zuckersüß? Ich konnte es wirklich nicht vermeiden, euch ein Bild mitzubringen, weil wir sind schockverliebt von dieser kleinen Maus. Und sie hat auf jeden Fall, wenn man genau hinschaut, auch die Schönheit der Eltern geerbt, oder? Denke ich doch auch. Genau das war vor über vielen, vielen tausend Jahren von Gott geplant worden. Wir lasen bereits, dass er seinen Sohn sandte, als die Zeit erfüllt war. Im Vorfeld musste demnach etwas passieren. Einiges musste erst geschehen, bis es soweit war, dass der Vorhang sich auftut und Jesus die Weltbühne betrat. Und diese Planungsgenauigkeit Gottes offenbart uns einen Wesenszug von ihm. Gott ist ein Stratege. Sag das mal, Gott ist ein Stratege. Durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch geht er nicht willkürlich vor, sondern plant detailliert, kleinschrittig, intelligent und gewissenhaft. Er verfolgt eine zielführende Strategie, geht äußerst planmäßig vor und er scheitert auch nicht an deren Umsetzung. Ihm fehlen weder die benötigten Ressourcen noch Durchsetzungsfähigkeiten. Gott ist mächtig, er ist absolut souverän, er ist voller Weisheit und er kann auf unbegrenzte Mittel zurückgreifen. Amen. Gott verfolgt nun mit Jesus seinen einmaligen Rettungsplan für diese Welt. Und keiner, ja nicht einmal der Teufel selbst, kann ihn davon abhalten. Dass Gott in der Rückschau der Geschichte wirklich nichts dem Zufall überlassen hat, das zeigen ganz viele Bücher aus der Bibel. Sie lassen auf faszinierende Art und Weise erkennen, dass Gott einen genialen Plan mit Jesus hat und dass er ein unnachahmbares Timing in der Geschichte hat und dies will ich für uns heute auch sichtbar machen. Wer von euch mag es eigentlich in der Bibel zu lesen? Hand hoch. Ja, das sind glücklicherweise einige. Manche haben ihre Hand unten gelassen. Was ist mit dir los? Jeder Christ sollte doch die Gewohnheit haben, täglich im Wort Gottes zu lesen, oder? Er will uns durch sein Wort Trost schenken, Zuversicht für die Zukunft, will uns eine Orientierung geben, will uns manchmal ermahnen und auch einen Spiegel vor uns hinhalten und zeigen, hey, so seid ihr und so will ich, dass ihr es werdet. Grundsätzlich teile ich diese Vorliebe der Bibellese mit euch. Es gibt aber auch Passagen in der Bibel, die ich etwas mühsam finde, durch die ich mich so ein bisschen durchquälen muss. Dazu gehören auf jeden Fall Vorfahrensverzeichnisse, wo endlose Namen so hintereinander aufgelistet werden. Bin ich damit alleine oder gibt es noch jemanden? Danke für eure Ehrlichkeit, sehr schön. Und da geteiltes Leid ja bekanntlich halbes Leid ist, dachte ich mir, naja, wie wäre es, wenn ich mit euch heute mal den Stammbaum Jesu aus dem Matthäus-Evangelium lese? Weckt das nicht Freude? Hey, die Begeisterung habe ich gar nicht erwartet. Sie vergeht schnell, glaubt mir. Außerdem finde ich, sind diese Bibelstellen ja sehr selten Gegenstand einer Predigt. Dann dachte ich, da muss ich was dran ändern. Matthäus 1, ab 1, Simon, ganz ruhig, den Vers habe ich dir nicht durchgegeben, aus gutem Grund. Ihr dürft einfach gespannt zuhören. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Juda war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron, Hesron der Vater von Ram, Ram von Aminadab, Aminadab von Nachshon, Nachshon von Salmon und Salmon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab, Boas war der Vater Obeds, Obeds Mutter war Ruth, Obed war der Vater Isais, Isai der Vater des Königs David, David war der Vater Salomos, Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Könnt ihr noch? Ich könnte stundenlang so weitermachen. Manche von euch schauen bereits gelangweilt auf die Uhr und sagen, wie lange will er das eigentlich durchziehen? Naja, wenn ich ehrlich bin, für mich war das jetzt ein guter Lückenfüller. Ich hatte sehr wenig Zeit in der Predigtvorbereitung und habe locker eine Minute damit schon mal rausgeholt. Nebenbei bemerkt, sollte euer Baby mal nicht einschlafen können, versucht es doch mal mit so einem Vorfahrensverzeichnis. Nach 5 Minuten, das versichere ich euch, schläft das Baby seelenruhig. Kleiner Lifehack am Rande. Dann dankt mir später dafür. Nein, worauf ich eigentlich hinaus will, das zeigt sich, wenn wir einige dieser Verse einmal überspringen und den Versen 16 und 17 unsere Aufmerksamkeit schenken. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen. Von David bis zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen. Und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal 14 Generationen. Der Zahl 14 kommt an dieser Stelle eine symbolische Bedeutung der Vollkommenheit, der Vollständigkeit zu. Und Hand aufs Herz, klingt das hier nach Zufall? Oder klingt das nach einem göttlichen Strategen, nach einem wirklich geplanten Timing in der Menschheitsgeschichte? Ist es nicht Gott, der hier Ereignisse genau timet und auch diese Ereignisse durch sein Wort hervorhebt? Tatsächlich tut er dies und er tut es nicht im Alleingang, ohne sich dabei in die Karten schauen zu lassen, sondern er gibt immer wieder ihm nahestehende Personen Einblick in seine Absichten. Der alttestamentliche Prophet Amos wusste sogar, dass Gott, der Herr, nichts tut, ohne es vorher seinen Dienern, den Propheten, anzuvertrauen. Analysiert man nur die prophetischen Ankündigungen, die sich auf die Weihnachtsgeschichte direkt beziehen, werden bereits viele Jahrhunderte vor Jesu Geburt erstaunliche Details deutlich. Das will ich euch einmal zeigen. So teilte Gott Mose mit, dass der Messias aus dem Stamm Juda hervorgehen wird. Jesaja prophezeite Jesus als einen Nachkommen des Königs Davids und wusste schon 700 Jahre zuvor, dass er von einer Jungfrau geboren werden wird. Jeremia wusste, dass rund um seine ersten Lebensjahre ein tragisch schreckliches Kindermassaker stattfinden wird. Erfreulicherweise wurden Maria, Josef und Jesus vor dieser Gräueltat des Herodes bewahrt, weil Gott sie vorher warnte und sie dadurch nach Ägypten fliehen konnten. Und dass Gott seinen Sohn wiederum aus Ägypten rufen wird, kündigte er vorher durch den Propheten Hosea an. Wir merken also auf beeindruckende Weise, dass Gott als Stratege dieser Zeit immer dem Feind mehrere Schritte voraus war. Und sein Siegesplan geht letztlich vollkommen auf, oder? Was ich zu vermitteln versuche, ist, dass Gott der Stratege der Zeit ist, der seine Pläne absolut genauestens ausgearbeitet hat. Er hat seine Pläne genau ausgeklügelt. Er überlässt nichts dem Zufall. Er geht strukturiert vor. Er verliert weder die Geduld noch die Kontrolle. Alles fügt sich wunderbar in seinen göttlichen Plan ein. Und dieses Verständnis von Gott als den intelligenten Strategen der Zeit, den will ich dir unbedingt heute einhämmern. Ja, sag das mal zu deinem Nachbarn, Gott ist ein Stratege. Ja, und David, da du keinen Nachbarn hast, sagst du zu dir selbst, Gott ist ein Stratege. Die Frage stellt sich nun, glaubst du, dass Gott auch der Stratege deines Lebens ist? Glaubst du, dass er auch für dich einen guten, einen detaillierten Plan ausgearbeitet hat? Bist du davon überzeugt, dass Gott dich ausgewählt hat, um seinem Namen Ehre zu bringen? Glaubst du, dass er gute Absichten für dich hat und hast du schon erlebt, wie er dir Gutes getan hat? Ich brauche ein Handzeichen von dir. Amen. Ist das nicht großartig? Gott ist gut Und es gibt einen wunderschönen Vers, den ich dir nicht vorenthalten will. In Philipper 1,6 steht, ich bin ganz sicher, sagt Paulus, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er in dir begonnen hat, zu Ende führen wird. Gott hat in der Vergangenheit ein gutes Werk in dir begonnen. Heute in der Gegenwart arbeitet er weiter genau an diesem Werk, bis er zur Wiederkunft Christus dich als Kunstwerk für ihn herausstellen wird. Drei Zeitformen entdecke ich genau in diesem Vers. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Drei Ebenen seines Werks werden auch in dir sichtbar. Es beginnt ja mit deiner Errettung, um anschließend an einen endlosen Heiligungsprozess an deinem Herzen zu arbeiten und letzten Endes dich zu verherrlichen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Du wirst die Verherrlichung Gottes erleben. Gott arbeitet fleißig und gewissenhaft und er beendet immer, was er anfängt. Gott macht keine halben Sachen. Amen. Das unterscheidet ihn zum Beispiel ganz deutlich von mir. Meine Frau und ich, wir zogen Ende 2022 nach Ahlhorn. Im Sommer 23 kauften wir uns eine alte, gebrauchte Garderobe. Und mein Ziel war es, diese Garderobe zu restaurieren. Der alte braune Lack sollte runter und die Garderobe in so einem frischen Weiß gestrichen werden. Ich wollte die Kleiderhaken und die Türgriffe austauschen, sodass es ein bisschen moderner wirkt, das Ganze. Die Schuhablage sollte erneuert werden, es brauchte so ein neues Öffnungssystem und so weiter. Das sollte ein großer Spaß werden, so war mein Gedanke zumindest. Aber recht bald verlor ich die Motivation an der Arbeit. Die hielt nicht so lange. Also ließ ich die Arbeit erstmal ruhen und die Garderobe verweilte in der Zeit zunächst in meiner Garage. Dann kamen andere Arbeiten, die irgendwie wichtiger waren und die Garderobe stand dort weiter in der einsamen Kälte meiner Garage und fror. 2024 starte ich dann mit guten Vorsätzen. Wer kennt diese guten Vorsätze ins Neue? Ja, aber die guten Vorsätze werden ja auch nie umgesetzt, oder? Auch der Sommer 24 verflog sehr, sehr, sehr schnell. Lange Rede, kurzer Sinn, fertiggestellt habe ich sie letztlich im Oktober diesen Jahres. Ja, danke. Wenn ich ehrlich bin, habe ich diesen Applaus nicht verdient. So 100% ist das Projekt nach wie vor nicht abgeschlossen. Die Schublade klemmt, die Tür öffnet sich gar nicht. Aber egal, so sind wir Menschen, oder? Wir beginnen etwas, verlieren die Motivation auf halbem Weg und geben einfach auf. Und Gott ist dort anders, oder? Wenn er sich mit dir auf einem Weg gemacht hat, dann wird er auf halbem Weg nicht umdrehen und lustlos sagen, hey, ich habe Beinschmerzen, das mache ich nicht mehr, diesen Weg gehe ich nicht mehr mit dir. Er bringt sein gutes Werk in dir 100% sicher zum Abschluss. Er ist der intelligente Stratege deines Lebens und wenn du es ihm erlaubst, wird er seine guten Absichten in deinem Leben auch realisieren. Du bist ein Kunstwerk in Arbeit, Work in Progress. Ich will dir heute Mut machen, den Glauben an seine verändernde, heiligende und charakterbildende Kraft eben nicht zu verlieren. Was er anfängt, wird er auch zu einem guten Ende bringen. Vielleicht hast du dich gefragt, warum David jetzt dieses Bild dort aufgedeckt hat. Ich habe eine kunstaffine Freundin, Tanja Streichert, gefragt, ob sie denn angefangene Kunstwerke hat, die noch in Bearbeitung sind. Und dankenswerterweise hat sie mir eins hier zu Illustrationszwecken einmal zur Verfügung gestellt. Man sieht bereits, dass dieses Bild wunderschön ist, oder? Es hat etwas Kunstvolles, etwas Ausdrucksstarkes. Für mich drückt es irgendwie eine Ruhe, eine angenehme Wärme aus. Man wünscht sich genau an diesem Ort zu sein. Aber wenn du sie als Künstlerin fragst, dann wird sie sagen, ich habe dieses Kunstwerk noch nicht fertiggestellt. Es braucht wirklich noch einige Pinselstriche, um vollständig zu sein. Und mit jedem Pinselstrich wird es dann schöner und kunstvoller. Und ich wünsche mir, dass du dich heute mal als so ein göttliches Kunstwerk verstehst. Es ist ja bereits sichtbar, dass der größte Künstler des Universums an dir arbeitet. Und es wird irgendwann mal ein hervorragendes Meisterwerk aus dir werden. Es ist jetzt schon ästhetisch und wunderschön, aber mit jedem Pinselstrich Gottes wird es am Ende noch vollkommener, bis du irgendwann mal in der Galerie Gottes ausgestellt und bewundert werden kannst. da kann dann weder Picasso, Monet oder Van Gogh oder wie die auch alle heißen, mithalten mit dir. Und ich finde es großartig und irgendwie auch selbstbejahend, dass der berühmte israelitische König David genau das so für sich begriffen hat. Er schreibt im Psalm 139, Vers 14, ich preise dich, dass ich so herrlich, so wunderbar geschaffen bin. Wunderbar sind deine Werke, meine Seele weiß dies wohl. Das ist doch kein übersteigertes Selbstbewusstsein, oder? Verwechsel seine Selbsteinschätzung hier nicht mit stolzer Anmaßung. Er ist nicht arrogant. Nein, David weiß, dass er von Gott wunderbar und einzigartig erschaffen wurde. Der Gott, der diese Welt durch die Kraft seines Wortes in Existenz gesprochen hat, ist auch der künstlerische Schöpfer hinter David höchstpersönlich. Und auch in dir ist genau diese Handschrift eines wunderbaren kreativen Genies, nämlich von Gott selbst, sichtbar. Er arbeitet an dir als ein originelles Meisterwerk. Und wenn du das glaubst, wäre das, glaube ich, ein angemessener Zeitpunkt, einmal Amen zu sagen. Ich habe einen weiteren Vers für dich in Epheser 2, Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wenn man diese Frage gestellt, wie ist das gemeint? Gott hat schon alles vorbereitet und ich muss nur in vorbereiteten Wegen laufen. Wie findet man das denn heraus? Und irgendwie musste ich da immer an diese Schnitzeljagd denken, die man mit Grundschülern gerne macht. Als Lehrer bereitest du schon diese gesamte Schnitzeljagd vor. Du legst überall diese kleinen Bonbons schon hin, kleine Hinweise, wo sie als nächstes hingehen müssen. Und die Kinder laufen schon in vorbereiteten Wegen. Und wenn sie es finden, dann merken sie das. Hey, cool, hier habe ich was gefunden und es führt mich zum nächsten Hinweis. Und genauso ist es doch mit Gott auch, oder? Er hat vorbereitete Wege für dich und du darfst dich auf die Suche nach genau diesem Weg machen. Und das griechische Wort, das hier emotionslos mit Werk einfach übersetzt wurde, heißt eigentlich Poema. Ein Wort, das sich eindeutig auf kreative Kunstwerke bezieht. Tatsächlich ist Poema sogar die Wurzel für das Wort Poesie oder der Dichtkunst. Du bist eine Poesie Gottes, ein himmlisches Gedicht, das wunderbar geschrieben worden ist. Und mein Anliegen ist heute, dass wir genau das begreifen, mit welcher Wertschätzung Gott uns ansieht. Und dass es nicht arrogant ist, gut über sich selbst zu denken, sondern dein Bild von dir selbst darf immer mehr dem gleichen, wie Gott dich jetzt schon sieht. Als Gott die Welt erschuf, da teilte er seine Arbeit in mehrere Tage ein. Die Schöpfung war ein fortschreitendes Werk und dieser Fortschritt war täglich sichtbar. Tatsächlich blickte er jeden Abend auf sein gemachtes Werk zurück und sagte, es ist gut. Er bewertete es immer mit gut. Und in meiner Bibel lese ich nichts davon, dass er nach dem vierten Tag resigniert aufhört und denkt, das dauert mir alles einfach zu lang. Ich habe mir einfach zu viel vorgenommen. Ich habe viel zu viel Stress mit der Schöpfung dieser Welt. Diese Arbeitslast, die belastet mich. Licht, Land, Meer und ein paar Pflanzen müssen jetzt erstmal ausreichen. Wer braucht schon Tiere und Menschen? Darauf verzichte ich. Nein, wenn Gott etwas anfängt, dann wird er es auch vollenden. So lesen wir es dann ja auch am sechsten Tag, dass er die Schöpfung beendet und er bewertet es nun mit. Erst wenn das Werk vollständig abgeschlossen ist, wird es sehr gut sein. Und das lässt sich so gut auch mit unseren unterschiedlichen Lebensphasen vergleichen, in denen Gott bereits jetzt schon gute Arbeit geleistet hat. Er schaut auch jetzt schon stolz auf dein Leben und weiß, was er eigentlich in dir schon gemacht hat und bewertet genau das mit gut. Aber der sechste Tag ist noch nicht vorbei. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Wir warten noch sehnsüchtig auf diesen Tag. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird er sein Werk abgeschlossen haben und dann kriegst du auch eine Note 1 von ihm. Du darfst ihm da vertrauen. Wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass meine Glaubensentwicklung irgendwie stagniert oder sogar rückläufig ist, dann erinnere ich mich gerne daran zurück, wie ich einmal gewesen bin und wie ich heute bin. Ich merke sofort, Gott hat in meinem Leben gearbeitet. Da ist ein gutes Werk, das er angefangen hat. Und dann habe ich wieder diese Hoffnung, ja, er wird es immer besser machen von Tag zu Tag. Tatsächlich bin ich wirklich Work in Progress. Ich bin sogar eine Großbaustelle in den Augen Gottes, glaube ich. Aber am Ende werde ich ein ausstellungswürdiges, ein preisverdächtiges Kunstwerk sein. Amen. Danke für die Bestätigung. Hey, selbst der Berliner Flughafen ist irgendwann mal beendet worden. Dann mache ich auch mir selbst Hoffnung. Liebe Gemeinde, ich bin heute hier, um dich genau daran zu erinnern, dass Gott ein Stratege dieser Zeit ist. Er hat die Geburt seines Sohnes wirklich penibel, gründlich und akkurat geplant. Und sein Timing in der Geschichte entsprach immer absoluter Perfektion. Er überließ nichts dem Zufall. Glaube mir, dass er sein strategisches Können nicht verloren hat. Er ist in all den Jahren nicht dement und unzurechnungsfähig geworden. Er hat einen detaillierten Plan für dein Leben und er möchte dich auch zu seiner Ehre verändern und gebrauchen. Und einige hier wissen ganz genau, wozu Gott sie berufen hat. Sie haben längst den Ruf Gottes für ihr Leben gehört. Doch bei manchen haben sich auch diese Anstrengungen oder die Sorgen des Alltags wie so eine Mauer um deine Berufung gestellt und sie ist kaum noch sichtbar in deinem Leben. Erinnere dich heute an diesen Moment zurück, wo Gott dich gerufen hat, wo Gott dir eine Berufung gegeben hat und gesagt, das wünsche ich mir von dir, dafür bist du geschaffen worden. Ich möchte dich gebrauchen. Erinnere dich zurück und laufe wieder auf diesen Wegen, die Gott für dich vorbereitet hat. Als ich mich im Vorfeld des Gottesdienstes hier auf diesen Sonntag vorbereitet habe, hatte ich das Gefühl, dass Gott heute zu manchen Menschen persönlich sprechen möchte. Und ich würde gerne diese Eindrücke einmal mit dir teilen. So sitzt hier heute ein junger Mann in den Reihen, so hörte ich. Vor vielen Jahren hattest du einen Traum, einen Online-Lehrdienst zu starten. Du wolltest mit Hilfe von digitalen Kursen Menschen im Glauben unterrichten, ihnen einen genauen und differenzierten Umgang mit der Bibel vermitteln und erwecke doch diesen Traum wieder zu leben, den du verloren hast. Der Start einer solchen Online-Bibelschule stelle ich mir wirklich mühsam vor, aber was für eine reiche Frucht kann am Ende aus genau dieser Arbeit entstehen, oder? Außerdem spricht Gott zu einer Frau, die noch nicht allzu lang Christin ist. Sie ist Teil dieser Gemeinde. Und du hast eine radikale Veränderung erlebt. Und Gott hat dich aus der tiefsten Finsternis, aus einer Drogenvergangenheit herausgeholt. Und seit längerem überlegst du, evangelistisch tätig zu werden und insbesondere deinem früheren Freundeskreis Jesus näher zu bringen. Dazu gehören wohl auch Gefängnisbesuche, hatte ich den Eindruck. Geh diesem inneren Impuls nach. Gott möchte dich senden dafür. Außerdem empfand ich, dass heute ein Mann zuhören wird, dessen Leben großen Schwankungen ausgesetzt war. Du warst schon sehr weit von Gott entfernt und hast die Nähe zur Kirche eigentlich nur aus so inneren Gewissensbissen gewahrt. Früher, in deinen ganz glaubensstarken Tagen, warst du schon für Gott im Ausland unterwegs, hast dort wunderbare Dinge erlebt und Gott sagt, finde zurück zur ersten Liebe. Lass diese alte Leidenschaft für den Herrn wieder aufleben. Suche das Gebet wahr. Nimm Verantwortung in der Gemeinde wahr. Bring das natürliche Gespräch über Gott wieder zurück in deine Familie. Bete mit deiner Frau. Macht gemeinsam Lobpreis. Stärkt die Verbundenheit zueinander, aber auch die Verbundenheit zum Herrn. Ein Mann hier hat sich bereits aktiv in Flüchtlingsarbeit eingebracht. Menschen muslimischen Glaubens hast du gedient und sie haben dich sehr authentisch wahrgenommen. Du kommst sehr leicht mit ihnen ins Gespräch und Gott sagt, ich möchte dich hier weiter gebrauchen. Bleib genau dort dran. Ich meine auch gehört zu haben, dass eine junge Frau mit prophetischer Begabung hier in dieser Gemeinde ist. Und du hattest schon einige Träume, die sich später dann als akkurate prophetische Botschaften auch herausgestellt haben. Oft hast du auch solche prophetischen Eindrücke im Gottesdienst, aber nur selten findest du den Mut, genau diese Gedanken auch zu teilen. Und Gott will dir Mut machen. Trau dich ruhig, lerne auf diesem Wasser zu laufen, lerne in der Gabe der Prophetie zu operieren und du wirst dann viele Menschen trösten, ermahnen und ermutigen können. Nehmt diese Gedanken einmal für euch selber mit, prüft sie, ob das für euch da ist oder nicht. Möglicherweise erinnert Gott aber genau an solche vergessenen Träume, ruft zum Dienst an Menschen, ruft zurück zu dieser ersten Liebe oder ermutigt dich, mutige Schritte im Glauben zu gehen. Mit einem letzten Gedanken will ich nun meine Predigt zum Abschluss bringen, zu einem hoffentlich dann auch guten Abschluss. Manche stellen sich hier vielleicht die Frage, welche Absichten hat Gott mit mir? Was hat er vor? Woran arbeitet er eigentlich gerade in meinem Leben? Was denkt Gott über mich? Was wünscht er sich von mir? Was sind eigentlich so seine Pläne für mich? Woher soll man wissen, was Gott mit einem vorhat? Und ich glaube, dass sich diese Antwort auf diese Fragen ganz leicht auf einen Punkt beschränken lassen. 1. Mose 18 wird eine befremdliche, aber doch irgendwie beachtenswerte Begebenheit beschrieben. Abraham erhält dort Besuch von drei Männern, die ihm die Geburt eines Sohnes prophezeien. Und dem aufmerksamen Leser fällt dann schnell auf, dass es keine gewöhnlichen Männer waren, sondern eine göttliche Erscheinung darstellt. Nach dem Besuch bei Abraham ziehen sie nun in Richtung der berüchtigten Städte Sodom und Gomorra weiter. Warum? Weil Gott ein Urteil über diese Städte gesprochen hatte, gesagt, ich werde diese Städte in Schutt und Asche legen, weil die Menschen voller Bosheit dort sind. Und für unsere Predigt ist nun insbesondere ein Vers sehr interessant. In 1. Mose 18, 17 steht, der Herr aber dachte, soll ich vor Abraham geheim halten, was ich tun will? Gott entscheidet sich hier, seine Pläne eben nicht geheim zu halten, sondern er weiht Abraham in seine Gedanken mit ein. Warum? Warum verrät er Abraham, was er tun will? Was ist das Motiv, das Gott dort bewegt? Ich glaube, das ist so einfach, weil Abraham ein Freund Gottes war. Und guten Freunden öffnet man sein Herz, oder? Guten Freunden gibt man Einblick in seine Gedankenwelt. Erzählt von seinen Absichten, von seinen Plänen. Guten Freunden erlaubt man sogar, in sein eigenes Leben zu reden, schätzt ihre Meinung und ihren Rat. Abraham ist genauso ein Freund Gottes und erfährt deshalb unglaublich viel von ihm. Und dasselbe gilt auch für Mose. In 2. Mose 33, 11 steht, dass Mose mit Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat, wie ein Mann mit einem Freund. Und deshalb schreibt auch der Psalmist in 103, Vers 7, er weihte Mose in seine Pläne ein und ließ die Israeliten seine gewaltigen Taten erleben. Gott weiht auch Mose ein, weil sie enge Freunde sind. Mose verbrachte gerne und viel Zeit mit Gott. Er hat ihn zwar gefürchtet, aber seine Nähe, anders als die Israeliten, nicht gescheut. Er hat sie immer wieder aufgesucht. Er suchte den Rat Gottes und er sagte sogar, ich werde keinen Schritt gehen, wenn du nicht mitgehst. Es war sein allerbester Freund. Er hat die Herrlichkeit Gottes erlebt. Er hatte solche starken Begegnungen. Jeder von uns wünscht sich, solche Art von Begegnungen mit Gott zu haben. Er kannte Gott persönlich und die Freundschaft mit ihm war sein höchstes Lebensziel. Und für uns ist sie auch ein Schlüssel zu erfahren, was Gott mit dir eigentlich vorhat. Und diesen Schlüssel, der uns das Herz Gottes aufschließt, hat auch Jesus seinen Jüngern weitergereicht. In Johannes 15, 15 steht, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Und das empfinde ich für diesen Gottesdienst, dass Gott hier steht und sagt, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern ich nenne euch meine Freunde. Und ein Diener erfährt von seinem Herrn nicht, was er vorhat, aber ein Freund eben schon. Und deswegen wünsche ich mir, dass du wirklich in diese Freundschaft mit Gott investierst. Geh jeden Tag in das Gebet, bete ihn an im Lobpreis, suche seinen Rat im Wort, strecke dich nach ihm aus, rede mit ihm, stell ihm Fragen. Und du wirst immer mehr diese Freundschaft intensivieren und sie wird dich am Ende auch in deine Berufung führen, sodass du sogar reiche Frucht bringst. Kennt ihr dieses alte Lied von Martin Smith? Ich hab einen Freund, näher als sein Bruder, der mein Herz berührt und liebt ohne Bedingung. Jesus, 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 Freund für immer. Komm, wir singen es doch mal, Jesus. Jesus, 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 mein Freund für immer. Du bist mein Freund für immer, mein Freund für immer. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Freund Jesus auch zu dieser Kirche hier sprechen will. Und diesen Vers, den ich vorher vorgelesen habe, den ich sehr aufs Persönliche gedeutet habe, spricht er euch als Kirche auch zu. Hey, ich habe ein gutes Werk mit dieser Oase angefangen. Und glaubt mir, ich werde dieses gute Werk auch zu Ende bringen. Ich weiß, dass auf dem Weg ziemlich viel erschüttert worden ist. Man hat diese Geschichte ja durchaus mitbekommen, aber ich glaube, er will uns Mut machen und sagen, hey, es hat doch gut angefangen, oder? Und was ich anfange, werde ich auch zu Ende bringen und es wird zu einem guten Abschluss kommen. In Jesu Namen. Amen. Wir halten also nochmal fest, Gott ist der intelligente Stratege dieser Zeit. Er hat die Geburt seines Sohnes bis ins letzte Detail geplant und getimt. In seinen Absichten für die heutige Zeit taucht dann auch dein Name auf. Er hat in dir bereits ein gutes Werk angestoßen und das wird er zu einem guten Abschluss bringen. Da kannst du dir sicher sein, denn Gott macht keine halben Sachen. Noch bist du ein unvollendetes Kunstwerk. Aber eines Tages, da will ich dir Mut machen, wirst du als vollendetes Kunstwerk in der Kunstgalerie Gottes ausgestellt werden. Amen. Ich bete noch zum Abschluss. Lieber Gott, so danke ich dir für deine Impulse, für deine Wertschätzung, die du uns entgegenbringst. Es ist ein unglaubliches Privileg, von dir geliebt und gesehen zu sein. Und so bete ich jetzt für jeden Einzelnen hier in dieser Gemeinde, dass er heute ermutigende Gedanken für sich entdeckt hat und weiß, was für einen Wert er in dir hat. Ich bete, dass du Träume, die längst vergessen sind, wieder aktivierst und dass Menschen, die nicht mehr in ihrer Berufung leben, wieder zurück in ihre Spur finden. Denn du möchtest das, du hast gute Absichten mit uns und wir können an keinem besseren Ort sein, als an dem, wo dein Wille ist. Und so segne ich jetzt jeden Einzelnen. Ich spüre auch, wie eine Person erschüttert wurde, etwas Trauriges erlebt hat und Trost braucht. Und ich bete Gott, dass du deine Hand auf diese Person legst und dass sie diesen Trost erfährt, tief im Herzen. Du bist ein guter Vater und ein guter Vater verlässt seine Kinder nicht. Amen. Amen.